Okay, wir befinden uns in einer Themenreihe, wie ihr wisst. Und die geht zu Identität und Berufung von uns als Gemeinde. Also wir haben uns letztes halbes Jahr damit beschäftigt, wir, also unsere Identität als Menschen, als Christen. Und jetzt wollen wir uns die Identität und Berufung von Gemeinde angucken. Wer sind wir und wer wollen wir eigentlich werden? Und in dem Zusammenhang habe ich mich mal gefragt, was macht eigentlich attraktive Gemeinde für mich aus? Was ist so eine Gemeinde, in die ich richtig gerne gehe? Und da bin ich einfach mal so ein paar Punkte durchgegangen, die das einfach ausmachen kann. Es könnte das Gebäude sein. Und ich bin total dankbar und glücklich darüber, was für ein geniales Gebäude wir hier bekommen haben. Und dass wir hier Platz haben, dass wir hier Angebote schaffen können. Aber ich habe mich vorhin sehr angesprochen gefühlt von dem, was Markus gesagt hat. Wenn ich an mein Sofa zu Hause denke oder an die Stühle hier denke, dann gewinnt tatsächlich mein Sofa. Dann könnte es sowas sein, wie, dass wir hier gute Prediger haben, dass wir gute Moderatoren haben, Leute, die hier eine tolle Show auf der Bühne uns präsentieren. Also, dass hier vorne einfach wirklich was geboten wird, wo ich einfach gerne hinkomme, was ich mir gerne mit anschaue, was ich mir gerne anhöre. Und ich würde sagen, ich finde das mega cool, was hier Woche für Woche auf die Beine gestellt wird, was sich die Leute ausdenken, was sie sich inspirieren lassen, wie sie sich gebrauchen lassen, hier vorne wirklich etwas zu bieten. Und gleichzeitig habe ich auch tolle Podcasts, die ich höre. Es gibt tolle Fernsehshows, die man sehen kann und wo ich mir vielleicht sogar noch mal eher überlegen kann, will ich das oder will ich das? Und ich komme nicht einfach hin und muss mich überraschen lassen. Gefällt mir das heute, was ich da vorne sehe? Es ist die mitreißende Musik und ich würde sagen, wir haben tolle Bands hier, wir haben tolle Musiker, die wirklich ihr Bestes geben und auf Gottes Stimme hören, dass sie uns hier was Tolles bieten wollen. Und aber ich frage dich, warst du schon mal in einem Sinfonieorchester? Also hast du es schon mal gehört? Das ist schon echt, das wäre cool hier, ne? Ist es die tolle Gemeinschaft, die wir hier als Gemeinde haben? Und ich würde sagen, ja, damit haben wir echt einen Punkt, der einen Unterschied macht. Also es kommen Leute hierher, das habe ich immer wieder gehört, die sagen, sie sind so viel lieber hier in der Gemeinde oder halt eben in irgendeiner Gemeinschaft von Leuten, die hier in die Gemeinde gehen, als irgendwo anders, weil sie merken, da ist irgendwie was anders. Und das finde ich toll, dass man diesen Unterschied merkt. Und trotzdem sind hier natürlich auch Leute, wo ich sage, oh, wenn ich diesmal einen Sonntag nicht sehe, ist es auch nicht so schlimm. Also, nein, euch meine ich nicht, die sind heute nicht da, das ist voll gut, ne? Nein. Und ich finde, genau das alles braucht es und das ist so wichtig, dass Gemeinde attraktiv ist und dass Gemeinde gut ist. Aber das, was wirklich den Unterschied macht und das alles, was ich gerade aufgezählt habe, das können andere an bestimmten Punkten besser als wir, leider. Also nicht alles auf einmal, aber ja, manches geht an anderer Stelle besser. Aber das, was wir als Gemeinde zu bieten haben, das ist Gottes Gegenwart. Das ist, dass der Heilige Geist hier anwesend ist und dass er hier etwas bewirken möchte. Und ich möchte alles andere, was ich vorher aufgezählt habe, nicht schlecht reden. Das brauchen wir, das ist wichtig und richtig. Aber hätten wir die Gegenwart Gottes nicht dabei, dann können wir auch in eine Partei eintreten. Also da können wir zum Fußballverein gehen, dann macht es keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass wir Gottes Gegenwart hier haben. Und das ist es genau, was wir als Gemeinde sind und was wir werden wollen. Eine Gemeinde, in der Gott Platz hat. Eine Gemeinde, in der wir sehen wollen, dass das, was wir in der Bibel lesen, auch heute noch genauso möglich ist. Dass Gott das machen möchte. Wir wollen eine Gemeinde sein und wir wollen immer mehr zu einer Gemeinde werden, in der Gott Raum bekommt, wirken zu dürfen. In der er Gott sein darf. Und in der er einfach der Gestalter ist. Nicht der Prediger, nicht der Lobpreisleiter, nicht mein bester Freund, der mich hier mit hergebracht hat, sondern dass Gott derjenige ist, der gestaltet. Also was ist jetzt diese Gegenwart Gottes? Es ist der Heilige Geist. Und da möchte ich euch eine Stelle zu vorlesen, die steht im Johannes 14. Kurz dazu, das ist so ein Einschub in dem Johannesevangelium, kurz bevor Jesus verraten wird und nachher ans Kreuz genagelt wird und für unsere Sünde stirbt. Also kurz bevor das passiert, gibt es so einen kleinen Einschub von mehreren Kapiteln und das ist eben dieses Kapitel 14, wo er seinen Jüngern davon erzählen wird, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird, dass er dann wieder zu seinem Vater geht und es eben dann jemanden geben wird, der daraufhin kommen wird, um bei ihnen zu sein. Aber es ist alles sozusagen noch vorher, bevor das passiert ist. Johannes 14, die Verse 16 und 17. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ganz kurze Erklärung zum Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie viele von euch irgendwas mit dem Heiligen Geist bisher schon zu tun hatten, was ihr dazu fühlt, was ihr ja, für Berührung hattet. Wir glauben daran, dass Gott eine Dreieinigkeit ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Anderes Thema, würde voll den Rahmen sprengen, aber wir glauben, dass das ein Gott ist, der Vater, Sohn, Jesus und der Heilige Geist. Und der Heilige Geist war von Anfang an mit dabei. Bei der Schöpfung im 1. Mose steht schon, dass der Geist Gottes über den Wässern schwebte. Er war von Anfang an total dabei. Und gleichzeitig lesen wir im Alten Testament immer nur so punktuell, wo jemand den Heiligen Geist bekommen hat und dann bestimmte Fähigkeiten bekommen hat, bestimmtes gemacht hat. Und jetzt aber sagt Jesus, dass der Heilige Geist kommt und bei uns ist und in uns ist. Das heißt, seit der Christi Himmelfahrt und Pfingsten ist der Heilige Geist in jedem einzelnen Christen. Du musst nicht erst dafür beten, dass du den Heiligen Geist bekommst, sondern in dem Moment, in dem du dich entscheidest, Christ zu werden, in dem Moment, in dem du dich entscheidest, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist und du ein neues Leben hast, hast du den Heiligen Geist. Und deshalb ist der Heilige Geist hier überall. Er ist überall, wo Christen sind. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was deine Gedanken und Gefühle sind, wenn du an den Heiligen Geist denkst. Vielleicht hast du schon viele positive Erfahrungen mit ihm gemacht. Vielleicht hast du gar keine Erfahrung gemacht, weil du gesagt hast immer, Jesus reicht. Jesus ist der, der für meine Sünde gestorben ist. Es reicht vollkommen aus. Vielleicht findest du alles, was mit dem Heiligen Geist schon allein das Wort Geist zu tun hat, irgendwie spooky, weil du da vielleicht auch irgendwie komische Ideen davon im Kopf hast, was der Heilige Geist tun könnte oder ja, machen möchte, was er mit dir machen möchte. Vielleicht hast du sogar negative Erfahrungen gemacht, wo Leute dich zu irgendwas gedrängt haben, was der Heilige Geist jetzt machen möchte, was du selber aber gar nicht wolltest. Und ich möchte dich heute einfach neu herausfordern, den Heiligen Geist kennenzulernen und ihm Raum zu geben, so einen Glaubensschritt weiterzugehen mit dem Heiligen Geist. Ich möchte dir den Heiligen Geist vorstellen, so wie ich ihn kenne und wie ich ihn liebe. Und das ist absolut keine vollständige Liste und das ist jetzt auch nicht, dass genau so ist der Heilige Geist, aber ich möchte euch so ein paar Eigenschaften von ihm einfach schmackhaft machen, die ich einfach großartig finde am Heiligen Geist. Ich habe so zwei Hauptpunkte und der eine ist, dass der Heilige Geist die Kraft ist in deinem und in meinem Leben. Und der zweite dann, was hat das eigentlich mit Gemeinde zu tun? Am Anfang dieser Themenreihe, die wir jetzt begonnen haben, war ein Gastprediger da, Matthias Vogt aus Hamburg, und er hatte darüber gepredigt, dass es Wort und Geist gibt. Und dass gerade, wir sind hier eine Gemeinde des Mühlheimer Verbandes, dass wir das sehr ernst und wichtig nehmen, Wort und Geist. Wort, das heißt die Bibel, die uns erklärt, wer ist eigentlich Gott, wer ist Jesus, wer ist der Heilige Geist, wer ist der Vater und was macht er, was hat das mit mir zu tun, was sagt die Bibel über mich als Person und gleichzeitig aber auch der Geist und das würde ich sagen ist eben, der erklärt mir diese Wahrheit und der Geist hilft dabei, das, was ich in der Bibel lese, in die heutige Zeit zu übertragen und er hilft mir dabei, daran zu glauben, dass das, was damals war, heute auch noch möglich ist. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Bibel, wir brauchen den Geist. Beides braucht ein Gleichgewicht. Und wir haben jetzt gerade gelesen in den zwei Versen von Johannes 14, da wird von dem Geist der Wahrheit gesprochen. Und ich möchte euch jetzt eben so ein paar Eigenschaften ja, näher bringen, die ich einfach großartig finde am Heiligen Geist. Geist der Wahrheit. In unserer Welt heutzutage ist vieles sehr, sehr relativ. Und gerade Wahrheit ist sehr relativ. Also die Wahrheit ist oftmals das, was du fühlst. Es ist oftmals das, was du selber erlebst. Oder generell kann man sich einfach seine Wahrheit selber ein bisschen zusammenspinnen. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Lügen, denen ich glaube in dieser Welt. Ich möchte einfach mal so ein paar aufzählen, die mir immer wieder begegnen. Nicht nur mir persönlich, sondern einfach im Kontakt mit anderen Menschen. So muss ich sein. Ich muss einfach nur durchhalten. Das kann ich nicht vergeben. Ich bin ein schlechter Vater. Mein Kind mag mich nicht. So wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Das werde ich nie schaffen. Gott hilft anderen, mir nicht. Und noch vieles andere. Und das Geniale bei dem Heiligen Geist ist, er ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, diese ganzen Lügen, die immer wieder auf uns einprasseln, und das waren jetzt ja nur kleine Beispiele, die ganz, ganz persönlich werden können, wenn du das mit Nebensätzen noch füllst. Da möchte der Heilige Geist reinkommen und dir sagen, das ist eine Lüge, die du glaubst. Und ich möchte dir sagen, was die Wahrheit ist. Ich möchte dir sagen, was Gott über dich denkt, wie Gott dich gemacht hat, wie Gott ist und wie du dein Leben gestalten darfst. Er sagt dir, du darfst einfach sein. Er sagt dir, ich habe dir vergeben, ich gebe dir die Kraft, anderen zu vergeben. Du gibst dein Bestes und ich tue meins dazu. Du bist genug. Mit meiner Hilfe wirst du es schaffen. Ich helfe dir. Ich persönlich finde das Genialste am Heiligen Geist und das Genialste im ganzen Christsein eigentlich, wenn ein Mensch auf einmal überführt wird, dass es da eine Lüge im Leben gibt und sie versteht, Gott denkt anders. Ich finde, das ist das Genialste, was der Heilige Geist machen kann, was wir erleben können, auch als Gemeinde, wenn ein Mensch versteht, da ist etwas falsch in meinem Herzen, aber es muss nicht so bleiben, sondern ich darf etwas anderes glauben. Gott denkt anders über mich und ich darf auch anders über mich denken. Es ist ganz egal, was die anderen Menschen denken. Es ist ganz egal, was mir in meiner Vergangenheit gesagt wurde. Gott denkt anders über mich und das darf ich annehmen. Vielleicht kennst du ja sogar so eine Lüge, die immer mal wieder in deinem Kopf aufkommt und dir du immer wieder glaubst. Und ich möchte dich heute herausfordern, bete oder lass für dich beten, dass der Heilige Geist Wahrheit in dein Herz hineinspricht. Ich möchte jetzt noch eine andere Bibelstelle vorlesen, wo ich ein paar Aspekte des Heiligen Geistes herausstellen möchte, die ich euch vorstellen möchte. Das ist in Lukas 4, das ist ganz kurz nach dem, was Markus vorhin vorgelesen hatte, der Vers 18. Da nimmt Jesus Bezug auf einen Vers im Alten Testament, aber den spricht er sozusagen erstmal über sich aus. Aber der erklärt viel darüber, wer der Heilige Geist ist. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, Armen gute Botschaft zu verkündigen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie wieder sehen und den Zerbrochenen, dass sie frei und heil sein werden. Ich möchte jetzt hier an den Anfang stellen, Wort und Geist. Das ist das, was wir im Wort lesen. Glaubst du daran, dass der Heilige Geist das bewirken kann, dass diese Dinge heute noch passieren? Du musst jetzt nicht nicken oder sonst irgendwas, sondern frag dich das in deinem Herzen. Ich möchte die einzelnen Punkte jetzt mal durchgehen. Den Armen die gute Botschaft verkündigen oder generell die gute Botschaft verkündigen. Das heißt, der Heilige Geist ist derjenige, der mir zeigt, was Jesus für mich getan hat. Es ist ja so, ich kann ja ganz oft lesen irgendwie, was Jesus für mich getan hat. Oder ich kann das immer mal wieder hören irgendwo. Ich meine, ja, Weihnachten, Ostern hören wir das immer wieder, dass Jesus auf die Welt kam, weil Gott Beziehung mit uns haben wollte, dass er für unsere Sünde gestorben ist und dass er jetzt diese Beziehung wieder aufrecht gestaltet hat, dass wir wieder diese Beziehung haben können. Aber nur weil ich das höre, muss ich das noch nicht glauben. Und derjenige, das in mir bewirkt, dass ich das verstehe, was das überhaupt bedeutet, das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist erinnert mich auch daran, dass wenn ich das mal geglaubt habe, also wenn ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen habe, ja, ich möchte das glauben, dann erinnert mich der Heilige Geist daran, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Und was das bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, dass ich all das Gute, was Gott für mich bereithält, dass ich das wirklich auch annehmen darf. dass es auch für mich ist. Er erinnert mich daran, wenn ich vielleicht mal zweifle, gerade wenn ich was falsch gemacht habe, wenn ich was richtig, richtig falsch gemacht habe, dass diese Vergebung für mich persönlich gilt. Er erinnert mich daran. Das ist der Heilige Geist. Und vielleicht kennst du Gott noch nicht oder du zweifelst immer wieder daran, ob du dazugehörst, ob du wirklich Kind Gottes bist. Dann bitte den Heiligen Geist oder lass für dich beten, dass er dir das zeigt. Er ist derjenige, der das offenbart. Der zweite Punkt ist, Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Worin können wir denn heute gefangen sein? Es geht nicht um Menschen im Gefängnis in dem Sinne, sondern es geht um Menschen, die innerlich gefangen sind, die in Sucht gefangen sind, egal ob es Alkohol ist, ob es vielleicht Mediensucht ist, ob es Pornografie ist, ob es vielleicht irgendeine andere Tablettensucht ist. Es kann gefangen sein in Abhängigkeit von Menschen, von den eigenen Eltern vielleicht, einem Partner, der einem nicht gut tut oder auch Freunden, die einfach mir nicht gut tun. Diese Gefangenschaft kann in den Gedanken sein, immer wieder Lügen zu glauben eben, immer wieder ein Gehirnspinst in mir rumwuseln zu hören, das mich gefangen nimmt und wodurch ich nicht meine ganze Identität ausleben kann. Es kann meine Vergangenheit sein, die mich so prägt und die wo ich einfach alles, was in der Zukunft geschieht, immer darauf zurückführe, weil mir das in der Vergangenheit passiert ist. Deshalb kann ich das ja nicht, deshalb darf ich das ja nicht, deshalb soll das so nicht sein. Und ich glaube daran, dass Gott diese Gefangenen freisetzen möchte. Er möchte diese Art von Ketten brechen in uns. Ich möchte euch ein konkretes Beispiel geben von einem guten Bekannten von mir. Der war auch schon mal hier und hat hier mal gepredigt. Der hat einfach eine richtig krasse Kindheit gehabt. Seine Schwester ist in der Prostitution gelandet. Sein Bruder war irgendwann im Gefängnis. Und ich weiß nicht ganz genau, wie komisch seine Eltern waren. Aber ich finde, das sagt auch schon ein bisschen was aus, wenn so etwas dann einfach im eigenen, also das prägt ja auch schon einfach sehr stark. Er selber hat vor dem Abitur die Schule verlassen, hat eine Ausbildung zum Erzieher angefangen, hat die abgebrochen und hat dann nachher, stand er in der Spiel- und Alkoholsucht. Und eigentlich war damit sein Leben ja vormarkiert. Und der hat dann in seinem Entzug Jesus kennengelernt und Gott kennengelernt. Und er hat erleben dürfen, wie er frei wurde von diesen Abhängigkeiten. Er ist heute nicht mehr spielsüchtig, er ist nicht mehr alkoholabhängig. Er hat eine Frau kennengelernt, die haben zusammen mittlerweile 5 teilweise erwachsene Kinder. Und er ist selber Geschäftsführer von einer wichtigen Organisation, die sich für Menschen in Armut einsetzen. Der hat nicht nur irgendwie, wurde ein bisschen von Gott gerettet und dann hat er sein Leben vor sich hingedümpelt, sondern Gott hat eine 180-Grad-Wendung gemacht. Und das kann Gott. Er kann Ketten sprengen, er kann Süchte brechen, er kann dich von Abhängigkeiten lösen. Ich möchte zum dritten Punkt in dieser Bibelstelle gehen. Den Blinden sagen, dass sie wieder sehen werden. Glaubst du, dass Gott körperlich heilen kann? Ich finde das manchmal eine ganz schwere Frage. Ich glaube, dass er das kann, auch wenn ich das selber ganz persönlich nicht jeden Tag erlebe. Jetzt mal ganz, ganz allgemein gesagt so. Ich habe coole Beispiele erlebt, wo das wirklich passiert ist. Ich war in Berlin in einer Gemeinde, die waren auch relativ charismatisch unterwegs und dort war dann mal so ein Lobpreisabend und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber auf jeden Fall gab es dann den Aufruf, dass man halt auch füreinander beten kann und der Mann, der neben mir stand, hat mich gebeten, dass ich für ihn bete, weil er Rücken-Schulterschmerzen irgendwie hatte auf der linken, rechten Seite war das. Und da stand ich dann so, also ich mit meinem Glauben, dass Gott heilen kann, ja, kann er, aber halt nicht durch mich. Und ich habe dann halt angefangen zu beten und ich bin nicht die Powerbeterin, die dann losschreit und irgendwelchen Mächten proklamiert oder so, sondern ich habe dann gebetet, lieber Gott, bitte nimm doch die Schmerzen weg. Also so ungefähr war mein Gebet. Also sehr simpel, sehr wie ich halt bin, weil ich denke, wenn Gott mich gebrauchen möchte, dann soll er es so machen, wie ich halt bin irgendwie. Und ich habe angefangen zu beten und habe halt so ein bisschen gebetet und dann meinte er irgendwann so, kannst aufhören, das ist schon weg. Das fand ich mega cool, weil ich so dachte, ja, cool, Gott ist cool. Ich habe ein zweites Beispiel von einer ehemaligen Jugendlichen von mir, die ist, also war früher mein Teenie, als sie so 14, 15 war, kam sie in meine Jugendgruppe und als sie so Anfang 20 war, hat sie eine relativ schlimme Rheuma-Diagnose bekommen. Sie war eine sehr sportliche, wollte Lehrerin werden und mit dieser Diagnose war auf einmal alles so ein bisschen in Frage gestellt, weil auf einmal konnte sie nicht mehr mehrere Stunden am Stück stehen oder laufen oder so irgendwas. Also sie musste ganz viel Pause machen, sie musste ganz doll sich einfach ihren Körper ausruhen. Und das war einfach ein Schock, weil niemand hatte bei dieser Frau damit gerechnet, so eine junge Frau einfach. Und damit war ihre Karriere zu Ende, also ihr Studium war eigentlich, als sie gerade angefangen hat, hat sie sich gefragt, ob sie das noch zu Ende machen soll. Und sie hat es weitergemacht und hat gekämpft und ist an Gott dran geblieben. Und ich habe irgendwann mal neulich mit ihr, also vor 2, 3 Jahren mal telefoniert und ich dachte so, krass, wie kannst du so einen Glauben haben? Dir geht's doch, Entschuldigung, scheiße, mir nicht. Wieso hast du so eine enge Beziehung zu Gott und ich nicht irgendwie? Also ich fand es so ermutigend zu hören, was für eine tolle Beziehung sie zu Gott hat. Und dann hatte ich vor ungefähr 1,5, 2 Jahren nochmal mit ihr telefoniert und wir haben uns einfach ausgetauscht, wie es ihr so geht, wie es mir so geht. Und hat sie erzählt, weißt du was, Julia? Und Gott hat mich einfach geheilt. Also sie kann heute ihren Job wahrnehmen. Sie kann jetzt als Lehrerin arbeiten, weil sie mehrere Stunden stehen kann. Und Gott hat sie einfach geheilt. Und es war so weg, aber nicht, weil sie halt einmal gebetet hat, sondern es war ein langer Prozess irgendwie, wo viele Dinge... Ja, wo ihr Glaube geformt wurde, wo viele Menschen gebetet haben, aber Gott hat sie geheilt. Er hat das weggenommen von einer Sekunde auf die andere. Und ich möchte euch auch noch ermutigen in diesem Punkt, so diese Frage nach, kann Gott heilen? Kann Gott körperliche Dinge wegnehmen? Lasst für euch beten von Kindern. Ich glaube, bei Kindern, da ist so ein cooler Glaube da. Die haben so ein tolles Vertrauen darin, was Gott alles tun kann. Nutzt die Kinder, die wir hier in der Gemeinde haben. Die haben einen tollen Glauben. Nutzt das und lasst für euch beten von den Kindern. Ich möchte zum letzten Punkt kommen bei diesem Vers. Der Geist, der bewirkt, dass man ihnen sagt, dass Zerbrochenen, dass sie frei und heil werden. Gott möchte deine Zerbrochenheit heilen. Er möchte eben nicht nur ein Pflaster drüber kleben, er möchte nicht nur, dass es so ein bisschen besser wird, sondern er möchte eine vollkommene Wiederherstellung. Gott möchte, dass Familien heil werden. Er möchte, dass Ehen heil werden. Er möchte, dass Freundschaften wieder heil werden, wiederhergestellt werden. Und er möchte, dass Gemeinden wiederhergestellt werden, dass sie heil werden. Ich habe jetzt mehrere Sachen aufgezählt, was der Heilige Geist bewirken kann und möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du nicht bei deinem Schmerz stehen bleibst, bei dem, wo du irgendwie denkst, so ja, wäre ja schön, wenn, aber was ist? Sondern ich möchte dich herausfordern, dass du das zu Gott bringst. Und dass du ihn bittest, dass das, was wir in der Bibel lesen, dass das deine Realität wird. Dass du hier nächste Woche vorne stehen kannst und davon berichten kannst, wie Gott mit dem Finger geschnippt hat. Denn Gott kann ein Wort sprechen und es geschieht. Ich möchte euch noch ein Zitat bringen von einem Pastor aus Amerika, Blake Healy heißt er. Der hat ganz früh gelernt, die unsichtbare Welt wahrzunehmen. Als Kind schon hat er da ganz, ganz viele tolle Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, so jemand ist super wertvoll, um uns Einblicke darin zu geben, was eigentlich in der unsichtbaren Welt auch passiert in der geistlichen Welt. Die meisten Menschen wären verblüfft, wenn sie wüssten, wie sehr die geistliche Welt auf Gebet reagiert. Ich habe gesehen, wie Hunderte von Engeln freigesetzt wurden, während eine junge Frau für ein Land betete, das in Not ist. Ich habe beobachtet, wie Verbindungen in zerrütteten Familien gewebt wurden, als ein Vater für die Wiederherstellung ihrer Beziehung betete. Ich habe erlebt, wie ein einziges Gebet die jahrzehntelangen Verschwörungen, Pläne und Angriffe des Feindes auf das Leben eines Mannes in wenigen Sekunden völlig auflöste. Lasst uns beten. Und lasst uns Gott Gott sein lassen. Lasst uns ihn das tun lassen, was er kann. Und wenn ich das jetzt alles so aufgezählt habe, was der Heilige Geist eigentlich kann, wieso brauchen wir jetzt eigentlich noch Gemeinde? Ist doch voll cool, dass wir einen Heiligen Geist haben. Ich brauche Gemeinde, weil ich in meinem Alltag so viel in meinem Kopf habe und so viel Gewusel habe, dass ich einen Ort brauche, wo ich mal zur Ruhe komme und wo ich überhaupt offen bin dafür, dass Gott redet und dass er wirkt. Schade, dass es so ist, aber es ist so. Und ich glaube, Gemeinde ist der Ort, wo wir erwarten, dass Gott etwas tut. Also ich bete dafür, dass ich das auch in meinem Alltag erwarte. Und ich erlebe es immer mal wieder, dass er auch im Alltag das macht. Aber wenn es einen Ort gibt, wo Gott wirkt und wo ich das erwarte, dass er wirkt, dann ist das Gemeinde. Warum brauche ich Gemeinde? Weil ich auch das Wort brauche. Ich muss die Bibel verstehen. Ich muss verstehen, wie Gott eigentlich ist und was er über mich denkt, was er so mitbringt, um dann das in meinen Alltag reinzulassen, damit der Heilige Geist wirken kann, dass das, was ich erlebe, ich prüfen kann, ist das eigentlich überhaupt von Gott? Das muss mir jemand erklären. Ich bin froh, dass ich in einer Gemeinde bin, wo Leute mich auch korrigieren, wenn ich Dinge falsch mache. Wir brauchen Gemeinde, damit auch andere Menschen genau das erleben dürfen, dass andere Menschen erleben dürfen, wie der Heilige Geist wirkt, dass er uns das Evangelium erklärt, dass er uns erklärt, was Jesus getan hat, dass sie erleben können, dass sie frei werden von ihren Abhängigkeiten, dass sie frei werden von dem, was sie zerbrochen macht. Wir wollen das nicht nur für uns, wir wollen das weitergeben an die Menschen hier in Stade. Warum brauchen wir Gemeinde in dem Ganzen? Weil ich glaube, dass wenn Menschen zusammenkommen und ich nicht nur alleine bin mit meinem tollen Gott, sondern wenn wir zusammenkommen, dass da eine ganz spannende Atmosphäre entsteht, wo auf einmal Dinge möglich sind, auf einmal ein Glaube da ist, der nicht da ist, wenn ich alleine bin. Es gibt eine schöne Stelle dafür, das ist in Matthäus 18, die Verse 18 bis 20. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Warum braucht es Gemeinde? Ich glaube, vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du gar nicht mehr selber glauben kannst, weil du so oft schon dafür gebetet hast, weil du so oft schon gehofft hast. Und da brauchen wir Menschen, die für uns glauben, die für uns bei Gott einstehen und die für uns beten. Manchmal ist die Lüge so laut in meinem Kopf, dass ich gar nicht mehr die Wahrheit hören kann eigentlich, die Gott mir sagen möchte. Da brauche ich Menschen an meiner Seite, zu denen Gott das sagen kann, damit sie mir das sagen können. Wir brauchen es, dass wir uns einander erzählen, was wir mit dem Heiligen Geist erlebt haben und mit Gott erlebt haben, um Lust darauf zu bekommen, etwas mit Gott zu erleben. Und wir brauchen es, um am Glauben dran zu bleiben, wenn wir mal eine Dürrephase haben. Und vielleicht sitzt du auch hier und sagst, eigentlich habe ich gar nicht so das Gefühl, irgendwie heil werden zu müssen. Also eigentlich geht es mir total gut und alles, was du jetzt erzählt hast, ja, kann ich abnicken, klingt voll gut, aber ja, brauche ich jetzt nicht. Also so, also was heißt brauche ich nicht? Es klingt gut, sagen wir es einfach mal, bleiben wir dabei. Voll gut. Also lass dir keine Probleme einreden, bitte. Aber lass dich von Gott gebrauchen. Wenn du das Gefühl hast, ey, mir geht es gerade eigentlich voll gut, mir geht es auch gut mit meiner Beziehung zu Gott, ich habe jetzt nicht so das Ding, wo ich irgendwann eine schwere Last loswerden muss, dann lass dich von Gott gebrauchen, damit du jemand sein kannst für jemand anders hier, der gerade eine Wahrheit nicht hören kann von Gott, dass du ihm diese Wahrheit sagst. Lass dich gebrauchen. Frag ihn, was ist dir wichtig, Gott? Und was ist deine Idee für Person XYZ? Wann ist Gemeinde attraktiv? Damit habe ich angefangen. Sie ist attraktiv, wenn Gottes Kraft, wenn der Heilige Geist am Wirken ist. Und so wollen wir sein als Gemeinde. Und ich möchte jetzt den Raum dafür öffnen. Patrick wird ein Lied spielen. Und ich möchte euch herausfordern, ihr müsst es nicht machen, ihr dürft es gerne machen, dass ihr einfach eure Augen schließt und Gott fragt, Gott, wo bist du hier in diesem Raum? Und dass ihr Gott fragt, Gott, was möchtest du mir heute sagen? Welche Wahrheit darf ich von dir heute neu erfahren, neu begreifen? Wo möchtest du mich frei machen? Wo möchtest du mich heilen? Welchen guten Gedanken möchtest du mir über eine andere Person geben?